Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Josef Rick kommt aus Ratingen. Er ist ein erfolgreicher und vermögender Immobilienunternehmer. Und er vertritt eine Forderung, die man aus seinen Kreisen nicht so oft hört. Die Reichen sollen gefälligst mehr Steuern zahlen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Mit dieser Idee, dass wir eigentlich in einem sozial ungerechten Land leben, sind Sie auch in die Medien gekommen. Sie waren bei Stern TV, Sie waren bei Maischberger, jetzt hier bei uns. Haben Sie so einen kleinen Crashkurs auch abgekriegt darüber, wie Medien funktionieren?
Sehr interessant, als normalsterblicher Bürger, der mit solchen Dingen nicht so viel zu tun hat, zu erleben, wie Medien funktionieren und was aus Botschaften gemacht wird, war sehr, sehr interessant.
Was war die wichtigste Erfahrung?
Die wichtigste Erfahrung war das Feedback von der ersten Sendung. Da hatte ich gedacht, jetzt wird eine politische Diskussion stattfinden, aber das Feedback war im Wesentlichen dreierlei. Erstens, wir haben eine tolle Stiftung, hier können Sie spenden. Zweitens, wir haben ein Grundstück in Brandenburg, wollen Sie das nicht bebauen und ich verkaufe es Ihnen. Und drittens, kann ich die Telefonnummer Ihres Steuerberaters haben. Das waren alles drei Nicht-Intentionen, die ich beabsichtigt hatte. Interessant.
Aus der Politik, aus denen, die politisch Verantwortung tragen, und das war ja eigentlich Ihr Adressat, kam gar nichts?
Wenig Menschen so aus der mittleren Ebene, die ich aber punktuell schon ein bisschen kannte, die sich zurückgemeldet haben. Zum Beispiel der ehemalige NRW-Finanzminister, der ja diese ganzen CDs gekauft hat, Norbert Walter Borjans, ist nochmal wieder mit mir in Kontakt getreten. Übrigens ein sehr sympathischer Mensch und der sich darum auch bemüht hat, um dieses Thema. Und zwei, drei andere, aber nicht sehr viele.
Kann es sein, dass dieser Ihr Vorschlag deshalb auch jetzt nicht größer und breiter diskutiert wird, weil wir gerade so eine absolut unübersichtliche politische Großgemengenlage haben?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde vielleicht umgekehrt sogar erwarten, dass man Diskussionen dieser Art gebrauchen könnte, denn jetzt werden ja Weichen gestellt. Ja, ich denke jetzt mal, Jamaika war noch im Gange. Da hätten ja die Grünen so etwas aufgreifen können, aber die haben ja gleich als erstes das Thema Vermögensteuer mal komplett abgeräumt, bevor überhaupt die anderen Parteien dies verlangt haben. Und jetzt ist die SPD gefordert, Forderungen zu stellen für eine große Koalition möglicherweise. Jetzt reden wir über Bürgerversicherung, das ist auch ein Gleichheits- oder Ungleichheitsproblem. Aber man könnte doch auch sagen, wir wollen eine aus SPD-Sicht angemessene Besteuerung der Höchstvermögenden. Habe ich bisher noch nicht gehört. Warum machen die das nicht?
Ich habe keine Erklärung dafür. Sie haben drüber nachgedacht. Ist Ihnen eine Erklärung eingefallen?
Nein, das ist ein Phänomen für mich, dass eben Parteien, die davon profitieren könnten, dieses Thema nicht offensiv adressieren. Vielleicht habe ich es überhört, aber gemerkt habe ich von dem Thema nichts bisher.
Also, mir fallen nur zwei Punkte ein. Diejenigen, die richtig vermögend sind, die richtig Geld haben, haben möglicherweise auch Einfluss in dieser Gesellschaft. Punkt eins. Punkt zwei, man will möglichst nicht zu dieser Neidfraktion gehören. Die sagt, den anderen geht es so viel besser als mir selbst.
Könnte sein. Andere Seite ist, ich bin ja auch nicht der Einzige, der, ich sag mal, zum oberen Prozent oder Promille oder was immer Sie nehmen wollen, gehört, der diese Aspekte etwas breiter beleuchtet haben möchte. Ich habe auch durchaus Freunde, die vielleicht nicht identische politische Betrachtung haben wie ich, die aber auch gesagt haben, Josef, was du da vorgetragen hast, das ist so falsch nicht und da ist was dran, die auch eine Bereitschaft haben, das offener zu diskutieren. Das heißt, dieser Neidfaktor, das ist ja ein völliges Unargument. Wenn Menschen, die negativ betroffen wären potenziell, dies nach vorne bringen, kann ich ja mit dem Argument Neid nicht kommen. Das funktioniert ja logisch nicht.
Ne? SWR1, Leute, mit Josef Rick, kommt aus Ratingen, liegt irgendwie in diesem Dreieck Düsseldorf, Dortmund, Duisburg?
Essen, Duisburg.
Essen, oh, Entschuldigung.
Dortmund ist ein bisschen weiter weg.
Knapp 100.000 Einwohner?
Genau.
Wohlhabende Stadt?
Gemischt, beides. Es gibt wohlhabende Stadtteile, es gibt auch Hochhaussiedlungen in Ratingen-West.
Ja.
Da haben Sie sicherlich die gefühlten 123 Nationalitäten. Ist aber jetzt kein Problemviertel oder so, sondern das ist einfach bunter.
Okay, und Sie kaufen und verkaufen Immobilien querbeet in ganz Ratingen und drumherum?
Nein, in Ratingen überhaupt nicht, in Nordrhein-Westfalen. Wir machen zweierlei. Wir sind ein mittelständisches Wohnungsunternehmen. Da haben wir Bestand. Da haben wir Sozialwohnungen. Die haben wir in Köln, in Münster, in Düsseldorf, in Dortmund auch mal. Und auf der anderen Seite kaufen wir Häuser oder bauen sie, um sie dann zu verkaufen. Das ist unser Bauträgergeschäft. Das eine hatte mit dem anderen gar nichts zu tun. Es sind beides Immobilien.
Und dieses zweite Beispiel oder anhand diesem zweiten Beispiel kann man, glaube ich, gut festmachen, wie ein Unternehmer wie Sie seine eigene Steuer auf ganz legale Art und Weise runterrechnen kann. Also Beispiel, Sie kaufen ein Grundstück für 2 Millionen, Sie bauen ein neues Haus drauf für 6 Millionen, also investieren 8 Millionen und verkaufen das Ganze für 10 Millionen. Machen mit anderen Worten 2 Millionen Gewinn. Was passiert dann?
Ja, dann passiert das, was man nicht für möglich hält. Bis vor 2 Jahren habe ich das auch nicht für möglich gehalten. Wir sind da ein bisschen durch Zufall rangekommen, weil ein bestimmtes Grundstück als Gesellschaft nur zu erwerben war. Manchmal gibt's ja sowas. Und ein institutioneller Investor dieses gerne erwerben wollte, also so eine Versicherung, muss man sich so, die legen ja ihr Geld heute auch in Immobilien an, damit sie noch ein bisschen Verzinsung bekommen. So, und dann haben die gesagt, ja, wir wollen ein bisschen Grunderwerbsteuer sparen, das tut nämlich der Käufer, deshalb würden wir lieber die Firma kaufen. So, und dann gab es eine Diskussion mit unserem Steuerberater, der ein sehr ausgeschlafener Typ ist, hat er gesagt, Herr Rick, das ist eine super Sache, Paragraph so und so, Körperschaftssteuergesetz, bei Veräußerungserlösen oder Gewinnen von Beteiligungsgesellschaften muss man 95% explizit nicht versteuern. Habe ich gesagt, ist der Finanzminister von Sinnen? Ja, sagt, da steht hier im Gesetz, ist so. Und insofern ist das auch eine gute Sache für Sie.
Das bedeutet faktisch, weil Sie mit dieser Tochterfirma in Anführungsstrichen dieses Grundstück gekauft haben, gebaut haben, verkauft haben, müssen Sie diese 2 Millionen Euro Gewinn nicht mit, keine Ahnung, 600.000 versteuern, sondern mit 30.000, ja, 40.000?
5% von 2 Millionen kann man leicht ausrechnen, sind 100.000. Die werden der normalen Steuer unterlegt und das ist bei Körperschaften, also GmbHs, 2 × 15%, also Körper- und Gewerbesteuer, das sind dann 30% von 100.000 sind 30.000 auf die Gewinne von 2 Millionen. Können Sie ausrechnen, wie viel Prozent oder Promille das sind? Das ist die Regel, das ist unser Gesetz.
Kann man davon ausgehen, dass Sie nicht der einzige Immobilienunternehmer in diesem Land sind, der diesen Passus kennt?
Da dies nicht irgendwie höchstrichterliche Finanzgerichtssprechung ist, sondern im Gesetz steht, muss man davon ausgehen, dass das viele andere und auch mit viel höheren Beträgen genauso in Anspruch. Das macht wahrscheinlich auch Daimler, Siemens und die Deutsche Bank so. Wir als kleine Mittelständler machen das und ich habe das einfach nur mal transparent machen wollen, wie absurd unsere Regeln sind.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Politik, und das wäre ja ein einfaches, dieses kleine Schlupfloch nicht zumacht?
Nein, habe ich nicht. Ich bin verwundert, reibe mir die Augen und wundere mich, dass das nicht einmal diskutiert wird. Es gibt ja Parteien, die soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit auf ihrem Banner stehen haben. Ich finde, es ist jetzt Zeit, dass wir darüber mal reden. Und mit Verlaub, das ist nur eine dieser Possen, die wir im Gesetz haben.
Unser Gast, der Immobilienunternehmer Josef Rick, der soziale Ungleichheit beklagt und sagt, dass es eine große Steuerungerechtigkeit in Deutschland gibt. Welche Möglichkeiten, Herr Rick, habe ich als Steuerzahler, meine Steuer ein bisschen nach unten zu drücken? Ich kann vielleicht ein Arbeitszimmer versuchen abzusetzen, das es gar nicht gibt. Ich kann versuchen, ein paar Geschäftsessen abzusetzen, die es nie gegeben hat. 2 Beispiele, über die Sie nur müde lächeln können?
Ja, leider. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, dann gibt es da nicht viele Möglichkeiten. Ich kenne zumindest keine großen. Aber wenn Sie privat als Einkommen aus Vermögen beziehen, sieht es ganz anders aus. Ich kann Ihnen auch kürzlich aus der jüngsten Vergangenheit berichten. Ich habe vor 8 Wochen ein Mehrfamilienhaus in der schönen Stadt Münster verkauft. Einen 7-stelligen Betrag. Das ist ja auch eine Stadt, wo die Preise sehr gut sich entwickelt haben. Habe ich vor 20 Jahren gebaut. Ich habe etwa das 2,5-fache der damaligen Kosten bekommen. Also kaufmännisch, ja. Wie viel ist das? 60% Gewinn vom Umsatz gemacht. Und diese Art von Gewinn ist auch offiziell völlig steuerfrei, wenn Sie das Haus 10 Jahre besessen haben. Ich freue mich, habe das Geld auf dem Konto. Das Finanzamt sagt, interessiert mich null. Ja. Wunderbar.
Ist auch eine Geschichte, die nicht nur Sie kennen, sondern andere Immobilienunternehmer, die in dieser Branche unterwegs sind, auch
entsprechend anwenden? Nein, andere private Immobilienbesitzer sogar. Ja, also wenn Sie jedes Jahr ein Haus für 10 Millionen bauen und es nachher für 25 veräußern können und das machen Sie jedes Jahr, dann haben Sie in 10 Jahren jedes Jahr wieder ein Haus, das Sie steuerfrei veräußern können. Und zwar in, jetzt nehme ich mal diese Größenordnung, 15 Millionen, um mal provokativ zu sein. Und das ist alles steuerfrei. Und die FDP sagt ja sogar, das ist auch gut, dass das steuerfrei ist. Das kann man so finden. Ich finde, nur eine Diskussion sollte darüber stattfinden. Ich glaube, 90% der Bevölkerung findet das nicht unbedingt gerecht, dass man hart arbeiten muss und viel Steuern zahlt und wenn man nur die Kontoauszüge sortiert, nichts zahlen muss.
Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten einen außerordentlich aufgeweckten Steuerberater. Welche Tipps hat der Ihnen noch gegeben?
Ja, möchte Ihnen ein bisschen widersprechen. Der gibt gar keine Tipps, sondern das sind alles Wissen um unsere Steuergesetzgebung und Finanzgerichtsbarkeit. Und dafür ist der Mann da. Ich meine, wenn der mich darauf nicht hinweist, dann begeht er einen Kunstfehler und macht sich sogar strafbar. Ich will das mal, das ist kein böser Mensch, so wie ich kein guter bin. Der hat nur die, der ist auf Ballhöhe, was die aktuelle Steuersituation
angeht. Okay, worauf hat er Sie aufmerksam gemacht, wo man noch mal ein bisschen gucken könnte?
Er macht mich laufend aufmerksam, hat diese Thematik der Körperschaftssteuer hat er genannt. Er weist auch darauf hin, dass man zum Beispiel die 25% Abgeltungssteuer besser nutzt, anstatt die Spitzensteuer von 45% zu zahlen. Also wenn meine Frau, die auch Darlehen gibt an unsere Gesellschaft, ihre Zinsen bekommt, dann sagt das Finanzamt, Frau Rick, 25% sind genug. Wenn andere Art von Einkommen kommen oder ich selber einen Kredit gebe, müssen meine Zinsen zum Spitzensteuersatz versteuert werden. Wenn wir das gut finden, dass man Kapitaleinkünfte Zinsen mit 25% versteuert, dann müssen wir es so lassen. Gerecht finde ich das nicht.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg, unser Leutegast. Ist der Immobilienunternehmer und Steuerkritiker Josef Rickerick. Wir wollten über die Art und Weise reden, wie in Deutschland Steuern erhoben und eingezogen werden. Also Beispiel: auf Vermögen pauschal 25%, auf Einkommen dann, wenn man verdient, in einer durchschnittlichen bis guten Größenordnung sehr viel mehr, was den Spitzensteuersatz angeht. Ist das gerecht?
Ja, kleine Anmerkung, nur Korrektur. 25%, so ist Zinseinkommen aus Vermögen sind. Es gibt ja andere Vermögenseinkommensarten und es gibt welche, die überhaupt nicht besteuert werden. Es gibt welche, die ein bisschen höher besteuert werden, welche 25%. Aber in Summe liegen wir dort, meiner Meinung nach, wenn man das geschickt macht. Das ist natürlich nicht gerecht und das ist auch fiskalisch schlecht, weil der Staat, der nimmt zwar jetzt 700 Milliarden Steuern ein, jeder sagt viel zu viel, aber wir könnten ganz einfach viel mehr Steuern einnehmen und damit den Mittelstand entlasten. Darum geht es doch. Die Leute, die zwischen 50.000 und 130.000 Einkommen haben als Arbeitnehmer, die tragen diesen Staat und werden fast erdrosselt. Die müsste man entlassen. Die könnte man ganz leicht entlasten, wenn man die viel mehr haben, ein klein bisschen mehr zur Kasse bitten
würde. Warum passiert das nicht?
Das ist das Phänomen, was ich sehe. Und wir reden nicht einmal drüber. Wir reden auch nicht drüber, dass der Staat von den 150 Milliarden Umsatzsteuer, die er einnimmt, 30 Milliarden durch Betrug jedes Jahr verloren geht, durch Umsatzsteuerkarusselle. Wissen, wir regen uns über den Flughafen Berlin wahnsinnig auf. Der Schäuble hat alle 6 Wochen einen Flughafen Berlin zu verantworten. Ja, durch die Steuerhinterziehung bei der Umsatzsteuer. Warum geht man nicht hin und sagt, die nehmen wir ein? Warum wird der Sebastian Vettel nicht besteuert? Der zieht nach Monaco und sagt, ach, das ist hier so schön, ich bin steuerfrei und wir jubeln ihm mit Fähnchen noch zu als deutschen Weltmeister oder Vize-Weltmeister. Wie absurd ist das?
Also zur Ehrenrettung des Herrn Schäuble gesagt, der ist jetzt außen vor, jetzt müssten Sie Herrn Altmaier
an den Pranger stellen. Ich weiß nicht, wie weit er des Rechnens mächtig ist. Ich glaube, ich ein Jurist, der Altmaier. Ich kann ihn nicht beurteilen.
Es ist der geschäftsführende Finanzminister.
Aber er muss auch ein bisschen Verständnis für diese manchmal doch komplexeren Details haben. Wie gesagt, ich fordere den nächsten Finanzminister auf, sorgen Sie dafür, dass die Umsatzsteuer in voller Höhe erhoben wird. Unmittelbar stellen Sie 1.000 Leute ein, die das prüfen, dann geht das sofort.
Was ist mit der Vermögenssteuer, die es ja gar nicht gibt? Kein Thema. Was ist mit der Erbschaftssteuer, die doch auch verhältnismäßig niedrig angesiedelt ist, mit einem hohen Freibetrag auch?
Ja, fangen wir bei dem letzten an. Erbschaftssteuer, finde ich, die Freibeträge sind noch nicht mal das Problem. Wissen Sie, wenn Sie 1-2 Millionen vererben, darum geht es ja gar nicht. Das sollte man steuerfrei machen, dass das Häuschen in München auch noch vererbt werden kann. Sie können heute durch Gestaltung, da habe ich ja auch mal ein Beispiel gezeigt, insbesondere im Immobilienbereich, da können Sie auch 100 Millionen vererben, ohne Probleme mit der Erbschaftssteuer zu haben.
Welches Beispiel ist das?
Ja, wenn Sie einfach die Bewertungen von Immobilien heute nehmen. Ich habe ja ein Gebäude, das mir privat in Düsseldorf gehört, mal durchrechnen lassen und auch gezeigt, wenn ich das meiner Tochter vererben würde, im heutigen Stand, bei den heutigen Kreditvaluta, die wir dort haben, dann würde das Haus, das hat einen Wert von 6,5 Millionen, haben mir Makler bestätigt, ich habe das mal bewerten lassen, würde mit null Erbschaftssteuer, nein, ich hätte sogar noch einen Negativwert von 200.000 in der Berechnung, ich könnte ihr noch 200.000 Bargeld oben drauflegen und das wäre steuerfrei. Und das ist normal.
Das ist normal?
Das ist normal. Sie können das zigfach machen. Wie gesagt, Sie können einen dreistelligen Millionenbetrag an der Erbschaftssteuer vorbeiführen, wenn Sie einen guten Steuerberater haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Josef Rick, Immobilienunternehmer, Multimillionär, ein Mann, der aus Ratingen kommt und Schlagzeilen gemacht hat, insofern, als er gesagt hat, wir leben in einem ungerechten Land und es müsste viel mehr Steuergerechtigkeit geben. Sind Sie, was Ihren Habitus angeht und Ihre Thesen und Ihr Programm angeht, ein gespaltener Mensch?
Nein, ich beruhe in mir. Ich habe einen sehr konsistenten Ansatz. Ich sage ja nur, ich möchte Transparenz schaffen, wie man das bewertet, wie wir heute unser Steuersystem haben. Das obliegt dann in der Demokratie der Mehrheit, es so zu belassen oder zu ändern.
Aber Sie profitieren von einem System und nutzen dieses System ein Stück weit aus, von dem Sie dann im Gegenzug sagen, es ist schlecht und sollte verändert werden.
Genau, aber da sehe ich keinen Widerspruch. Ich habe das in den Feedbacks auch häufiger gehört. Ich habe das nicht verstanden, wieso man, wenn man von einem System profitiert und es legal nutzt, also Gesetze anwendet, nichts anderes machen wir, und ich habe einen Steuerberater, der natürlich diese Hinweise geben muss, wieso so jemand nicht sagen kann, diese Gesetze sind möglicherweise ungerecht. Ich möchte zumindest einer größeren Öffentlichkeit klar machen, wie sie sind und eine Debatte anstoßen, um zu sehen, was wir als gerecht empfinden.
Gleichwohl können Sie natürlich sagen, ich für mich individuell entscheide, ein Stück weit Steuergerechtigkeit herzustellen, indem ich, keine Ahnung, dem Finanzamt irgendwas überweise, indem ich in einem nennenswerten Umfang spende.
Danke für diese Frage, die wird ganz häufig gestellt. Wissen Sie, das ist für mich so absurd, wie wenn ich in ein Geschäft gehe, wenn ich Katzenbesitzer bin und kaufe Katzenfutter und sage, ich finde es ungerecht, dass Katzenfutter mit der präferierten Umsatzsteuer belegt ist von 7% statt 19% und gebe der Kassiererin noch 1,50 € und sage, ich möchte gerne die höhere Umsatzsteuer bezahlen. Da würden sich totlachen, wenn sie das an der Kasse machen würden. Ich kann nicht mein steuerfrei veräußertes Gebäude bei der Finanzamt versteuern. Das ist technisch gar nicht möglich. Aber ich würde es auch nicht wollen, weil ich ja nicht will, dass ich mehr Steuern zahle, sondern dass alle Vergleichbaren mehr zahlen.
Also, zugegebenermaßen Punkt 1, etwas plakativ. Ich persönlich kenne im Übrigen auch niemand, der sagt, das Steuersystem ist ungerecht und von sich aus dem Finanzamt etwas überweist, wobei man da möglicherweise ein bürokratisches Monster lostritt, weil das Finanzamt gar nicht weiß, was es mit der Kohle machen soll. Aber dass die Sache mit der Spende oder mit dem Spenden und sei es, um sich selber ein bisschen ein besseres Gefühl zu geben, das ist doch legitim.
Ja, natürlich. Und ich möchte jetzt auch gar nicht über mein Privatleben und meine Spenden diskutieren. Das kriegt dann immer so einen Heiligenschein und da ist man ja nie gerecht genug.
Aber Sie spenden?
Selbstverständlich und auch zu Zeiten schon, als ich vielleicht noch etwas beengter finanziell war. Das ist, und überlege mir auch genau wo und mit Menschen dahinter. Aber das ist nicht mein Thema. Ich denke, man muss umgekehrt, man tut viel mehr für den Staat, wenn man eine Diskussion eröffnet, wie der Staat auf einfache Art und Weise zusätzliche Steuern einnehmen kann, die dafür sorgen, dass andere Menschen entlastet werden können. Das ist meine These oder mein Petitum.
Darüber werden wir auch gleich noch reden. Eine Frage noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie jemals ein Konto auf den Bahamas gehabt oder fanden Sie jemals statt auf einer dieser berühmten Steuer-CDs?
Nein. Ich habe es auch nie verstanden, warum 133.000 Leute Steuern betrogen haben durch Auslandsablagen, wo es maximal 40.000 richtig Reiche in Deutschland gibt. Ich weiß gar nicht, wie das zusammenpasst.
SWR 1, Leute. Mit Josef Rick, Immobilienunternehmer aus Ratingen, ein überaus erfolgreicher, was dazu führt, dass er jemand ist, der in der Öffentlichkeit für Aufsehen erregt, weil er dem anderen Lager, dem Lager der nicht so Wohlhabenden und nicht so Vermögenden, ein bisschen Geld zukommen lassen möchte. Herr Rick, haben Sie eine ungefähre Ahnung, wie viel Geld Cristiano Ronaldo am Tag verdient?
Nein.
600.000. 600.000 Euro, ja. Berechnet sich so, er kommt auf 20 Millionen von Real Madrid und auf 200 Millionen Auslands- und Werbeeinnahmen. Und diese Zahlen sind auch von dem eigenen Management bestätigt worden.
Tja, Phänomen.
Jetzt sind wir bei der grundsätzlichen Frage, ist das in Ordnung so, dass einer 100.000, 10.000 Mal so viel verdient wie ein anderer?
Sehen Sie, ich bin ja ein starker Anhänger der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft und ein ganz starker Anhänger des Leistungsprinzips. Und da sage ich erst einmal, wie viel Geld verdient wird, ist in weiten Fällen in unserer Gesellschaft und Wirtschaftsordnung okay. Bei Fußballern muss man manchmal, so kommt man in die Grenzbereiche.
Ist es okay, dass ein Topmanager 10 Millionen im Jahr verdient?
Im Prinzip, wir haben Mechanismen, kann man das im Detail immer diskutieren, aber im Prinzip haben wir dieses Regelwerk, ist es für mich okay. Aber, und jetzt kommt der zweite Halbsatz, genau deshalb muss ich über Steuerpolitik nachdenken, dass diejenigen, die wirklich durch unsere Marktgesetze begünstigt werden, bitteschön auch angemessen, das heißt, je mehr ich verdiene, je mehr zahle ich Steuern, auch Steuern zahlen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das sehen wir ja auch bei den vielen Menschen, die ins Ausland flüchten, die auch keine Steuern zahlen.
Okay, die Steuerseite ist die eine, aber wenn ich trotzdem nochmal auf die Höhe der Einkommen kommen darf. Man hat bei den Top-Managern gesagt, die gehen auch ein großes Risiko ein. Jetzt stellt man fest, die verdienen viele Millionen im Jahr, dann werden sie irgendwann mal rausgeworfen, weil sie den eigenen Laden an die Wand gefahren haben, wie Herr Winkelmann bei Air Berlin. Und der geht mit Minimum 4,5 Millionen Euro vom Hof.
Ja, können wir diskutieren. Meine Meinung ist, da bin ich eher großzügiger. Da sage ich, da gibt es Verträge und wenn wir Verträge nicht mehr einhalten, wird schwierig. Aber wenn Sie wollen, die Winkelmanns sind ja noch gar nicht unser größtes Problem. Dann gehen Sie doch hin zu diesen Private-Equity-Unternehmern, die WMF gekauft haben vor ein paar Jahren. Die haben die Firma gekauft für 700 Millionen, haben 100 Millionen Eigenkapital gehabt, den Rest von der Bank und haben sie nach zwei Jahren für 1,9 Milliarden weiterveräußert. Und da können Sie ganz sicher sein, dass diese Private-Equity-Firma keinen einzigen Euro in Deutschland an Steuern bezahlt hat dafür. Das ist viel schlimmer. Da reden wir über Hunderte von Millionen Einkommen für diese Gruppe von 5 oder 10 Eigentümern, die das hatte.
Wenn das so ist, wie Sie sagen, haben die deutschen Finanzbehörden keine Möglichkeiten, das zu verhindern?
Nein, mir fehlt der Wille. Wenn dann der Staatssekretär für ein Schäuble im Fernsehen sitzt und sagt, ach, das ist ja alles so schwierig im internationalen Umfeld, die Steuern einzutreiben, sei es für die Privaten, also die Vettels dieser Welt, oder sei es für Apple, von Apple und Google auf der Unternehmensseite, dann kann ich nur sagen, dann tritt bitte zurück. Es gibt Leute, die das können. Wissen Sie, die Amerikaner, das ist ja das kapitalistische Land der Welt, die haben dann eine ganz einfache Methode. Solange du den amerikanischen Pass hast, zahlst du bitte, egal wo du wohnst, amerikanische Einkommensteuer. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest austreten aus unserem Verbund, dann zahlst du eine sogenannte Exit Tax. Das ist eine schöne Sache. 20% aus Vermögen wird sofort einkassiert und dann überlegen sich die Amerikaner das. Warum haben wir das in Deutschland nicht?
Glauben Sie, das wird nochmal diskutiert?
Ich habe langsam die Hoffnung verloren, aber wir sollten es diskutieren. Deshalb sitze ich hier bei Ihnen und ich hätte auch gerne, dass Apple 30% Körperschaftssteuer zahlt, beziehungsweise 15% und 15% Gewerbesteuer. Das hätte ich gerne. Warum lassen wir das zu, dass diese Unternehmen hier nicht zahlen und dafür der Ingenieur bei Daimler in der Einkommensteuer nach oben positioniert wird?
And he hits the truck road till it arrives.
Jethro Tull mit einem Stück, das dann irgendwie auch Motto wurde einer ganzen Szene und einer ganzen Bewegung. Josef Rick, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wir wollten über die Politik reden. Ich glaube, Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, dass Politiker sich immer in Ausflüchte reinbegeben, wenn es darum geht, was nicht ändern zu müssen. Gegenbeispiel. Diese Steuergeschichte mit der Schweiz. Die Schweiz jahrelang das ideale Schlupfloch und dieses Schlupfloch ist jetzt zu. Mit anderen Worten, es geht doch.
Ja, aber der Mainstream wollte es ja nicht. Schäuble, der war Finanzminister, hat ja bis zuletzt dafür gekämpft, dieses Abkommen zu schließen. Und nur weil die Grünen im Bundesrat, glaube ich, es verhindert haben, kam es dazu, dass wir ja dann weiter die Daten von den CDs und von sonstigen Quellen genutzt haben. Der Fall Hoeneß war ja so einer, er hat sich ja damit rausgeredet, dass er gesagt hat, ja, ich dachte, wir kriegen dieses Abkommen, dann wäre alles okay gewesen. Also das ist ja nur ein Teil der Politiker, die sich dafür einsetzen.
Okay, aber unterm Strich hat es ja funktioniert.
Ja, weil ein Teil, in dem Fall die Grünen, dafür gesorgt haben, aber das ist viel zu wenig. Ich hätte gerne, dass die Leute, die im Amt sind, ein Finanzminister dafür sorgt. Wofür ist der Finanzminister zuständig? Der ist doch nicht für eine schwarze Null zuständig, sondern der ist dafür zuständig, dass die Einnahmen gesichert werden. Ja, und dass er nicht sagt, ach, das ist so schwierig und ich habe so viel Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich den internationalen Konzernen oder international lebenden Deutschen nachgehe. Da erwarte ich Professionalität, mehr nicht.
Kann man diese Sorge nicht doch ein Stück weit verstehen, dass man als verantwortlicher Politiker sagt, wenn ein Konzern damit droht, weil die Steuersätze hier zu groß sind, mit den Arbeitsplätzen ins Ausland zu gehen?
Ja, das ist das Problem einiger Politiker, die lassen sich bedrohen. Wofür wählen wir die denn? Für ihre Haltung und für die Umsetzung der Dinge, die wir verlangen. Und Steuergerechtigkeit gehört dazu. Technisch ist das alles ganz einfach möglich. Ich will Ihnen das jetzt hier nicht ausführen, aber ich könnte, wenn ich nur die eine Billion Einkommen, die aus Unternehmen und Vermögen erzielt werden, um 10 Prozentpunkte erhöhen würde, können wir alle zusammen leicht im Dreisatz ausrechnen, hätte ich 100 Milliarden mehr. Also 10 Prozentpunkte, die sehr Wohlhabenden, die nur 20-25% zahlen und die Apples und Googles, die null zahlen, dann hätten wir ein Drittel unserer Ertragssteuern auf dem Tisch liegen. Und wir reden nicht über 15% Solidaritätsabgabe streichen oder nicht, wo wir wochenlang drüber reden. Wir sollten über die großen Dinge reden. Leicht möglich, aber bitte mal wollen.
Ist ein weiteres Problem, dass die Steuersätze in Europa noch so unterschiedlich sind, dass die Tendenz derer, die Steuern sparen sollen, in entsprechende Länder des Auslandes zu gehen, auch entsprechend groß sind?
Jetzt kommen wir zu den ganzen Maßnahmen, die nötig sind. Sie haben völlig recht, da ist was zu tun. Aber wissen Sie, wann, wenn nicht jetzt, können wir Deutschen das tun? Wir Deutschen, der Schäuble hat die Griechen kujoniert bis zum Letzten in einer völlig falschen Art und Weise, dass die armen Griechen das Geld der konservativen Regierung zurückzahlen müssen. Da hat es an nichts gefehlt. Da ist er brutalst vorgegangen, dass man sich schämen musste, im Ausland Deutscher zu sein. Und wenn wir diese starke Position mal ausnutzen würden gegenüber Irland, dass wir sagen, Leute, wenn ihr den Apple-Steuerbescheid nicht realisiert, dann wird die nächste Quartalszahlung vielleicht ausfallen. Oder gegenüber Monaco, den Franzosen sagen würden, Leute, diese kleine Pirateninsel, die schließt ihr bitte. Ihr habt 3 Monate Zeit dafür. Sonst gibt es keine Schecks mehr von uns. Ich bin da ein bisschen hemdsärmelig, aber so ist man manchmal als Unternehmer. Das ist leicht möglich. Wir müssen es nur wollen.
Viel Zustimmung für unseren heutigen Studiogast, für den Immobilienunternehmer Josef Rick, was unsere Mails ins Studio angeht, auch vor dem Hintergrund dessen, dass Sie gesagt haben, wir könnten es doch so ähnlich machen wie die Amerikaner und dann haben wir ein Problem, die sehr Reichen dieses Landes betreffend, gelöst.
Ja. Denke ich schon, man kann das modifizieren, muss es sicherlich modifizieren, aber es geht um den Ansatz, wie kann ich denn jemanden, der 120.000 Euro verdient, 40% Steuern abknöpfen und zuschauen, wie Herr Kühne und Nagel, Großunternehmer, Milliardär, in die Schweiz abwandert und sagt, vielen Dank, auf Wiedersehen, ich werde nie wieder deutsche Einkommensteuer zahlen, dafür spende ich dann jeden Monat dem HSV einen neuen Fußballspieler. Okay. Wie dekadent ist so etwas?
Deshalb auch, was die Hörer angeht, die Kritik an den Beckenbauers und Vettels dieser Welt, inklusive der Feststellung, dass die ja bei uns, im Falle Beckenbauer weniger als im Falle Vettel, doch immer noch als Vorbilder und Idole gehandelt werden.
Ja, kann ich verstehen. Die Kritik geht nur leider in die falsche Richtung. Sie können Herrn Beckenbauer dafür nicht verantwortlich machen oder Herrn Vettel. Sie müssen Herrn Schäuble oder Frau Merkel dafür verantwortlich machen. Das finde ich ja noch viel schlimmer. Ich meine, warum wählen 90% der Bürger Parteien, die sie nicht optimal vertreten in Sachen Steuern? Denn diese Steuerpolitik ist ja nur eine für das obere Promille, nicht Prozent oder 10%. Warum wählt der Wähler diese Parteien, die ihn schädigen? Das ist mein Phänomen.
Ja, da können Sie auch gleich die nächste Frage anschließen. Warum löst ein solches Thema nicht Rebellion aus?
Genau.
Mit dem Impetus, das lassen wir uns nicht länger bieten, sondern irgendwie gepflegte Gleichgültigkeit?
Ja. Da habe ich keine Antwort. Auch die Paradise Papers waren ja wieder auf dem Tisch. Wir haben uns 4 Wochen empört. Mein kleiner Beitrag, eine halbe Stunde. Und dann reden wir wieder über die Obergrenze oder wir reden darüber, ob wir jetzt den Soli sofort oder in 3 Monaten oder in 30 Jahren abschaffen. Das ist alles Kleingeld im Vergleich zu dem, worüber wir reden müssten. Ich verstehe es nicht.
Ich habe vorhin gesagt, Weihnachten steht erstens vor der Tür und zweitens haben Sie 3 Wünsche frei. Der erste?
Ganz einfach. Ich wünsche mir, dass jeder, der oberhalb von 100.000 verdient, mindestens 35% Steuern zahlt auf sein tatsächliches Einkommen in Deutschland.
Zweiter Punkt.
Ich möchte, dass alle, die hier Geld verdienen oder einen deutschen Pass haben, in Deutschland veranlagt werden. Das sind also die Apples und Googles und das sind die Kühnes und Vettels und Beckenbauer.
Dritter Punkt.
Ich möchte, dass wir sowas wie in Schweden bekommen, ein transparentes Buch, in dem man nachlesen kann, wie viel Einkommen jeder individuell mit Namen erzielt hat und wie viel Steuern er darauf bezahlt. Meine schwedischen Freunde, die haben da überhaupt kein Problem mit. Da können Sie nachlesen, was Herr Wallenberg verdient hat. Ja? Und es gibt keine Neiddebatte. Warum nicht einfach sich dazu bekennen, was man verdient, was man zahlt? Und wenn man mehr zahlt, ist das auch etwas, wo man mit Reputation bei seinen Nachbarn bekommen kann. Das wäre doch mal eine ganz andere Diskussion. Nicht, ich habe viel Steuern gespart und habe einen tollen Steuerberater. Nein, ich habe besonders viel beigetragen zum Wohlergehen unserer Gesellschaft, die eine der besten der Welt ist. Wir haben noch nie in unserer Historie so eine tolle Gesellschaft gehabt und wir haben im Regionalvergleich auch kein Land, dem es so toll zugeht wie in Deutschland, finde ich wenigstens. Und das sollten wir reflektieren.
Das war fast schon sowas wie ein Schlussplädoyer. Kurze Frage noch zum Ende der Sendung mit der Bitte um eine kurze Antwort. Egal, wie die neue Regierung gestrickt ist, wird sie das, was Sie gerade geschildert und vorgeschlagen haben, durchsetzen?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die SPD stellt genügend hohe Bedingungen bei dem Thema Steuer.
Danke, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Josef Rick.
Eins gehört.